Sie hören einen Podcast von DRS 1.
Espresso. Die Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Er ist richtig gehend überrennt worden gestern, telefonisch am Espresso-Hörertelefon. Der Claudio Rüttimann, unser Experte für Entkalkung im Haushalt. Weil es noch so Haufen Fragen gibt, greifen wir in dieser Sendung das Entkalken nochmal auf. Das später in dieser Sendung. Der Schwerpunkt liegt heute bei Kindern in der Ausbildung. Kind haben, das kann ganz schön ins Geld gehen. Auf das Portemonnaie drückt vor allem, wenn eine teure Ausbildung ansteht, ob ein Studium oder sonst eine Schule. Wenn dann die Ausbildung auch noch weiter weg ist, kommen noch Kosten für das Auswärtswohnen dazu, wo auch die Eltern berappen müssen. Wenn dann der Nachwuchs auch noch nicht Pfirsche macht mit seiner Ausbildung oder noch alle möglichen Sonderwünsche hat, dann kann das schnell einmal Streit geben. Wie sieht das vom Gesetz her aus? Wie viel müssen die Eltern an die Ausbildung von ihren Kindern zahlen? Und wie lang? Und wie soll man die Sache in der Familie sinnvoll regeln? Solche Fragen beantwortet jetzt Cornelia Döbeli. Sie ist Rechtsanwältin und beim Beobachter Beraterin für Familienfragen. Das Gespräch führt Alex Reichmuth.
Cornelia Döbeli, auch wenn die Kinder schon 18 gewesen sind, also volljährig sind, müssen die Eltern ja bekanntlich weiterhin für ihre Ausbildung zahlen. Jetzt hört man häufig, dass sie das machen müssen, bis die Kinder maximal 25 sind. Ist das richtig?
Nein, so eine fixe Altersgrenze gibt es nicht. Das Gesetz sagt, dass die Eltern unterhaltspflichtig sind, bis das Kind seine angemessene Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen hat. Jedenfalls, soweit sie ihnen persönlich und finanziell zumutbar ist.
Das klingt schon sehr abstrakt. Ordentliche Ausbildung, was muss man darunter verstehen?
Also ordentliche Ausbildung, das heisst einfach, dass das Kind das die Ausbildung ernsthaft muss vorantreiben, sich seriös auf Prüfungen vorbereiten, arbeiten, abgeben, termingerecht und einfach vorwärts machen mit dem nötigen Eifer.
Und was für eine Ausbildung muss denn das sein? Also wenn jetzt kann ja jemand mal denken, jetzt mache ich noch eine Weiterbildung oder eine Zweitausbildung, müssen das die Eltern auch zahlen?
Also grundsätzlich müssen die Eltern nur die Erstausbildung zahlen, nicht eine Zweitausbildung oder eine Weiterbildung. In der Praxis ist einfach die Abgrenzung nicht immer ganz einfach.
Zum Beispiel Erstausbildung. Wenn man jemand ein Studium macht, dann kann es mal sein, dass man mal die Studie richtig wechselt oder mal eine Lehre abbricht. Wie sieht denn das aus?
Also, das Gesetz sagt eigentlich, dass die Eltern ja für die angemessene Ausbildung aufkommen müssen. Und angemessen ist die Ausbildung, die den Fähigkeiten und Neigungen vom Kind entspricht und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Rechnung trägt. Unter Berücksichtigung von diesen Punkten müssen die Eltern und das unmündige Kind so einen Karriereplan oder Berufsplan vom Kind entwickeln und festlegen.
Also quasi das und das ist dein Berufsziel, dein Ausbildungsziel.
Genau. Und dann kann es natürlich mal sein, dass die Eltern und das Kind sich da auch irren, dass sich dann zu Beginn von der Lehre oder vom Studium herausstellt, oh, das ist jetzt doch nicht das gewesen. Und dann wechselt das Kind Studium oder die Lehre, das ändert nichts an der Unterhaltspflicht.
Aber so zwei, dreimal wechseln, also irgendwann mal ist auch fertig.
Genau, das wäre ein anderer Fall, oder? Also nicht mehr zumutbar wäre es den Eltern natürlich, wenn das Kind mehrmals Studium wechselt oder kurz vor Abschluss noch wechseln will. Dann würde man klar sagen, das ist nicht mehr zumutbar, dann müssen sie nicht mehr zahlen.
Was ja häufig noch problematisch ist, wenn man durch eine Prüfung durchgeht, dann geht es auch länger. Muss man das als Eltern auch einfach akzeptieren?
Dort ist es eigentlich wirklich so, man muss das Studium ordentlich vorantreiben, man muss sich seriös auf Prüfungen vorbereiten und dann macht es aber auch nichts, wenn man mal durch eine Prüfung fällt. Also maßgebend ist nicht der Idealverlauf der Ausbildung, sondern so das ernsthafte Bemühen vom Kind.
Also wenn jetzt jemand offensichtlich, also der Nachwuchs gar nichts schafft und dann halt durch die Prüfung durchgeht, dann
ist es nicht gut, oder? Dann könnte man wiederum sagen, es ist nicht mehr zumutbar zu zahlen.
Entschuldigung. Genau. Dann müssten die Eltern in dem Fall sagen, jetzt zahle ich nicht mehr oder weniger.
Genau. Wenn man wirklich müsste sagen, hat er jetzt selber verbockt, also da hat er jetzt überhaupt nichts gelernt, ist vielleicht die Hälfte von der Zeit dann nicht in die Schule gegangen, dass man dann wirklich würde sagen, jetzt ist es nicht mehr zumutbar, dass die noch zahlen müssen.
Eine Ausbildung kann teuer sein. Es gibt ja auch Eltern, die da die finanziellen Mittel nicht unbedingt haben, dass jetzt im Extremfall, wenn jemand sozialhilfeabhängig ist, müssen dann auch die Eltern einfach da zahlen?
Nein, also man sagt den Eltern eben, es muss nicht finanziell zumutbar sein, damit sie unterhaltspflichtig sind. Und dort sagt man, dass den Eltern finanziell zumutbar ist, wenn ihnen nach Abzug von diesen Unterhaltsleistungen ein Einkommen verbleibt, wo es um die Steuerlast und gewisse Versicherungsleistungen einen erweiterten Existenzminimum um 20% noch übersteigt. Und sonst ist es ihnen finanziell nicht zumutbar zu zahlen und dann muss das Kind halt schauen, allenfalls wegen Stipendien oder Sozialhilfe.
Also es kann nicht sein, dass jemand armengenössig wird wegen der Unterstützung der Kinder. Das ist ausgeschlossen. Eine Ausbildung selber, die kostet oft etwas, aber es gibt ja vor allem dann auch den Lebensunterhalt, der ins Geld geht. Die Kinder müssen wohnen, essen, brauchen Kleider, Sackgeld etc. Sind dann auch die Eltern dazu verpflichtet, das vollumfänglich zu übernehmen?
Ja, das Gesetz sagt, die Eltern müssen aufkommen für den Unterhalt von ihrem Kind, inklusive Kosten von der Erziehung und Ausbildung. Also das gehört alles dazu.
Wenn jetzt junge Leute schon über 20 sind, dann möchten die ja gerne irgendwann einmal ausziehen. Sind denn die Eltern auch verpflichtet, während so einem Studium oder sonst einer Ausbildung eine auswärtige Wohngelegenheit zu finanzieren?
Also, wenn das Kind mündig ist, dann kann es natürlich ausziehen, wenn es will. Und allenfalls muss es einfach für die Mehrkosten selber aufkommen, wenn man kann sagen, es wäre mir jetzt zumutbar, noch daheim zu wohnen. Und dann kommt es natürlich eben auf die finanzielle Situation von den Eltern an, ob im daheim geeigneten Wohnraum zur Verfügung steht und auch altersgerechter Freiraum gewährt wird.
Also wenn die Eltern sagen, du kannst hier bei uns daheim wohnen, dann muss das länger.
Wenn man dann sagt, es wäre jetzt dem Kind wirklich zumutbar, da noch daheim zu wohnen, dann müsste es einfach eben die Differenz halt selber können tragen, also selber zahlen, wo halt das Auswärtswohnen kostet.
Was können den Eltern verlangen, dass die Kinder neben der Ausbildung selber etwas dazu verdienen und ihren Lebensunterhalt so zum Teil selber finanzieren?
Ja, da gibt es einen ganz neuen Bundesgerichtsentscheid, der eigentlich sagt, dass die Eigenverantwortung vom Kind besteht, unabhängig von der wirtschaftlichen Situation von den Eltern, und dass nebst dem Studium eine Erwerbstätigkeit von 20% dem Kind zumutbar sei.
20%, das ist ein Tag in der Woche.
Genau. Ich denke einfach, das muss man wirklich in der konkreten Situation dann überprüfen, ob es realistisch ist. Ich glaube nicht, dass neben dem Medizinstudium eben realistisch ist, dass das Kind einen Tag schafft. Bei einem Vielleistudium oder so vielleicht schon.
Wenn jemand etwas verdient, dass zum Beispiel auch einen Lehrlingslohn hat, ist dann auch das zumutbar, dass die Kinder daheim etwas abgeben? Das gibt ja häufig auch Streit.
Genau, das sagt auch das Gesetz, dass wenn das Kind noch daheim wohnt, dass die Eltern können verlangen, dass sie einen angemessenen Beitrag an Unterhalt leisten. Also sie können grundsätzlich dann ein Kostgeld verlangen. Vor allem natürlich, wenn die Eltern dann für den ganzen Unterhalt vom Kind aufkommen und ihm so den ganzen Arbeitserwerb als Sackgeld zur Verfügung sonst würde stehen.
Also auf die Hotel-Mama-Diskussion, das gibt's nicht.
Genau, dort.
Und wie viel müsste man denn abgeben, so einen Lehrlingslohn oder sonst ein Einkommen?
Also, es gibt so die Faustregel, die eigentlich sagt, dass der Beitrag vom Kind aus seinem eigenen Arbeitseinkommen an Unterhalt 60% von seinem Einkommen nicht übersteigen sollte. Und ich denke, das ist sinnvoll, wenn man irgendeine Abmachung trifft, dass das Kind vielleicht aus seinem Arbeitseinkommen, sagen wir Krankenkassen oder die auswärtigen Kosten und Bekleidung selber zahlt und den Rest dann kann als Sackgeld behalten und als Sparbeitrag.
Es ist jetzt auch klar geworden, vieles liegt irgendwie im Essensspielraum, es ist nicht klar geregelt. Wenn sich jetzt Kinder und Eltern hier in den Haaren liegen, wie kommt man weiter?
Also am meisten Erfahrung in diesem Bereich haben sicher Budgetberatungsstellen. Also man kann bei der Arbeitsgemeinschaft von der Schweizerischen Budgetberatungsstelle, die haben Merkblätter zur Einteilung vom Lehrlingslohn, die haben Richtlinien für Studierende, oder man kann sich dort auch einen konkreten Vorschlag natürlich ausarbeiten lassen aufgrund von seinen finanziellen Verhältnissen.
Also da kann man eine Beratung holen.
Genau.
Wie ist es denn am Schluss? Also wenn man sich trotzdem nicht einigen kann, wer entscheidet, sind dann das die Eltern am Schluss, die sagen, okay, das gibt es nicht? Oder?
Im Streitfall würde natürlich das Gericht entscheiden. Also wenn sich jetzt die Eltern und das Kind gar nicht könnten einigen, müsste das Gericht also sagen, wie viel Unterhalt zu zahlen ist.
Bis juristische Folgen hätte es das auch schon gegeben? Also.
Ja, das gibt's. Also es gibt sehr viele Gerichtsentscheide betreffend mündigen Unterhalt, ja.
Cornelia Döbeli vom Beobachter Ratgeberteam, befragt vom Alex Reichmuth. Haben auch Sie Fragen zu der Ausbildung von Ihren Kind? Sind Sie unsicher, wie lang und wie viel Sie für die Ausbildung zahlen müssen? Oder haben Sie vielleicht sogar Streit mit Ihrem Nachwuchs darüber, wer denn was zahlen muss? Sie können jetzt direkt in der Sendung der Cornelia Döbeli Ihre Fragen stellen. Lüten Sie für das auf unsere Hörernummer. Das ist 0848 440 222. 0848 440 0842 222 für Ihre Fragen zu der Ausbildung von Ihren Kind. Wir beantworten die Fragen in ein paar Minuten hier im Espresso.
Espresso.
Wir schauen noch zurück auf die Sendung von gestern. Wir haben es vom Entkalken im Haushalt gehabt. Der Drogist Claudio Rüttimann hat im Studio Tipps und Tricks gegeben und anschliessend am Espresso-Hörertelefon Fragen beantwortet. Und dort ist aufgefallen, dass der Kalk in der Toilette besonders interessiert. Der Crispin Zimmermann hat darum mit dem Claudio Rüttimann nochmal über das spezielle Thema geredet.
Wir haben über 3/4 Stunde lang Telefon abgenommen. Es ist gelaufen wie verrückt. Eine Frage, die immer wieder gekommen ist, ist das Thema WC-Stein. Was ist der WC-Stein genau?
Der WC-Stein ist eigentlich eine Mischung zwischen dem Urin und dem Kalk, wo sich meistens hinten, wo dann nachher das Wasser meistens noch leicht nachläuft, also der hintere Teil von der Schüssel absetzen. Kommt so vom Daherkommen, gibt es entweder so ein typisch kalkiges Daherkommen oder zwischen Gel und Rot. Gel, das ist wegen dem Urin, das Rote, das sind nachher noch so gewisse Eisenausscheidungen, die es von Eisenteilen aus dem oberen Spülkasten kann geben. Also so sieht das etwa aus.
Wie sollte man den WC-Stein behandeln? Viele Leute haben gesagt, man muss da ribbeln und machen wie verrückt. Ist eine mechanische Entfernung das Richtige?
Ich denke, eine mechanische Entfernung, die sollte man nur dann in Betracht ziehen, wenn es wirklich sehr dicke Schichten sind. Das treffen wir vor allem an, wenn es WC sind, wo Gäste-WC sind, wo nie gebraucht worden sind und dann nachher über Monate immer leicht Wasser gelaufen ist. Dann kann das sein, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, das überlasse ich dann gerne dem Spengler, weil er weiss und er muss auch haften, wenn er sie nachher dann aus Versehen verschlägt. Weil die Chance, dass man etwas kaputt machen könnte, ist da.
Was muss man machen? Wie tut man den WC-Stein am effektivsten bekämpfen?
Also wir machen es eigentlich so, wir nehmen sicher mal einen guten WC-Sanitärreiniger. Ich sage es, besuchen Sie den vielleicht im Fachgeschäft, weil er doch auch eine erhöhte Giftigkeit hat, ist ja nicht überall erhältlich. Danach tun Sie zuerst mal das WC gut spülen. Es sollte nichts mehr in dem WC haben, außer Wasser und der Urinstein. Nachher nehme ich gerne Haushalt- oder WC-Papier, tue das richtig schön tränken. Selbstverständlich habe ich da Händchen an, sonst damit man das nicht über den Finger runterläuft und lege das nachher hin und her.
Also gerade auf den Stein drauflegen?
Auf den Stein, wo Sie das sehen, drauflegen. Es kann sein, dass es gerade ein bisschen anfängt zu schaumen. Wenn das nicht passiert, sind Sie nicht enttäuscht. Lassen Sie das 2-3 Stunden wirken und nachher gehen Sie schauen, mal ablupfen, was sehe ich denn. Wenn es schon besser geworden ist, aber nicht mehr viel passiert, auswechseln und das einfach so lange machen, bis es verschwunden ist. Und wenn es ganz schlimm ist, tun wir euch empfehlen, unten die Wassermulde vom WC auszuschöpfen. Und das nachher mit dem Entkalker füllen und dann nachher einfach regelmässig so etwa eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Es ist sehr intensiv. Ich denke, es ist eben auch die grösste Herausforderung beim Entkalken. Immer wieder mit dem WC-Besel oder mit einem Pinsel die jeweilige Stelle behandeln. Und so sollte das, also die schlimmsten haben wir 2 Tage gebraucht, mit einem einfacheren ist 3 Stunden.
Und wie kommt denn der weg? Blättert denn der ab oder läuft das einfach hinten ab, das Zeug?
Nein, das tut sich natürlich auflösen und ist nachher nicht mehr vorhanden. Also das heisst, man wird nachher einfach unten eine trübe Flüssigkeit sehen. Das ist, wie sich der Kalk gelöst hat. Und mehr ist das nachher auch nicht.
Wir haben noch Leute gehabt, die gesagt haben, sie tüchen den WC-Stein auch mit so Zusätzen im Spülkasten rein bekämpfen. Also, dass dort etwas reinleeren oder dort Tabletten reintun oder Sachen. Was ist das Problem, wenn man im Spülkasten rein tut, Sachen reintun?
Ich denke, man muss sich bewusst sein, dass der Spülkasten eigentlich für sich keine Problematik mit Kalk hat. Und je mehr Kalk das sich bildet, desto weniger Spülwasser brauchen Sie. Die Leistung reicht sicher noch weit aus. Also, das ist kein Problem. Was wir eher für Gefahren haben, ist, wenn wir im Spülkasten mit Säure operieren, dass es dann dazu kann führen, dass sich gewisse Plastikteile verändern. Was mir da am meisten am Herzen liegt, das ist das Ventil, das in dem Spülkasten vorliegt. Das kann sich durch Säure verändern und dort kennen wir die Möglichkeit von einem Spontanbruch. Wenn man daheim ist, kann man dann noch sich retten, indem man es mit der Hauptwasserleitung abstellt. Wer dann aber nicht daheim ist, der kann sich mal ein schönes, sagen wir mal, Fußballapparat machen.
Ganz zum Schluss nochmal zusammengefasst, die Mittel, die man nimmt gegen Urinstein, das sind Fachmittel, die sind meistens mit WC-Reiniger angeschrieben, da langt also der normale Hausessig nicht mehr. Und auch ganz scharfe Sachen sollte man auch nicht brauchen.
Ja, also ich denke mal sicher, scharf schreibt noch schnell einmal einen drauf oder effektiv. Ich denke, es geht, das sind wirklich nicht frei verkäufliche Sachen für den Urinstein. Die hat man nachher dann nach Gebrauchsanweisung anzuwenden und dann funktioniert das eigentlich sehr gut. Einzelsubstanzen zu verwenden, also was am meisten rumgeht, ist Ameisensäure. Das ist immer noch sicher etwas Gutes, kommt aber aus einem alten Zopf her eigentlich, weil man sonst früher keine so scharfe Säuren frei können kaufen, ausser eben die Ameisensäure. Salzsäure ist auch sehr starke Säure. Die beiden sind zum Teil in so Handelsreiniger integriert. Die sind auch schon in der richtigen Dosierung. Das heisst, wenn Sie einen Fix-Fertigen kaufen, sind Sie auch auf der sicheren Seite, weil es wird niemand, dass etwas passiert. Es geht um Sicherheit.
Der Drogist Claudio Rüttimann im Gespräch mit dem Crispin Zimmermann zum Thema Entkalken von WC-Stein, ein Nachtrag und ein Nachservice quasi vom Espresso von gestern. Und jetzt wieder zurück zum Hauptthema von heute, zum Thema Ausbildung der Kinder und wer dafür wie lang aufkommen muss. Die Cornelia Döbele vom Beobachter Ratgeber-Team ist hier bei uns im Studio und sie beantwortet jetzt ein paar Fragen von Ihnen daheim oder auch unterwegs. Als erstes am Telefon Frau Lederach von Wiesendangen. Guten Morgen, Frau Lederach.
Guten Morgen, Frau Dünzer.
Ich habe ein Stichwort, dass es um eine Auseinandersetzung geht mit dem Sohn.
Ja, indirekt.
Indirekt.
Weil wir haben einen Sohn, der hat schon 3 Lehren angefangen. Die erste hat er nach 1,5 Jahren aufgehört. Die zweite hat er in der Probezeit schon gefunden, das ist ein Kack. Und die dritte hat er noch nach einem knappen Jahr aufgehört. Und er ist jedes Mal, hat er die Stellen einfach so überkommen, hat nicht 100 Bewerbungen schreiben müssen. Also, ist aber doof gewesen von ihm. Und ich muss sagen, jetzt ist er, wir haben ihn dann nach der dritten Lehre rausgestuhlt, weil wir haben gesagt, das geht nicht. Wir tun ihm aber die Wohnung zahlen mittlerweile, also einen Teil dran an die Miete. Und er hat immer noch keinen Job. Und jetzt hat er gemerkt, jetzt muss ich aufs Sozialamt gehen. Und ist aufs Sozialamt gegangen und die haben ihm gesagt, schauen Sie, jetzt gehen Sie dort und dort arbeiten und so. Und dort kommt er ein bisschen Geld über. Das ist jetzt so für das, was er gerade für täglich braucht, nehme ich an. Und ich hoffe, was mache ich jetzt? Wir müssen aufs Sozialamt gehen mit ihm dann in einer Woche. Und das Sozialamt wird uns wahrscheinlich sagen, hallo, Velo, ihr müsst den Buben unterstützen. Wir können zwar mit dem Wohngeld unterstützen, wir können auch die Versicherung und Krankenkassen für ihn zahlen. Weil wir wollen nicht, dass er einfach in der Gasse landet.
Ja, Frau Döbeli.
Ja, ich glaube, Sie sprechen da jetzt ein bisschen etwas anderes an. Wenn Ihr Sohn aufs Sozialamt geht oder jetzt muss gehen, dann stellt sich allenfalls die Frage von der Verwandtenunterstützungspflicht. Heute Morgen nicht ganz das Thema. Mhm. Also das ist Tatsache, dass halt Verwandte in auf- und absteigender Linie Eltern ihre Kinder müssen allenfalls unterstützen, wenn sie in günstigen finanziellen Verhältnissen leben und ihnen finanziell zumutbar ist. Dann nachher, das wird das Sozialamt prüfen und ihnen allenfalls einen Vorschlag machen, inwiefern sie müssen ihren Sohn finanziell unterstützen. Ja.
Mhm, aber eben, er hat ja die Lehre selber abgebrochen und wir tun ihn insofern unterstützen, dass er jetzt beim Kollegen wohnt und dass er dort das zahlen wir und wir zahlen dann die Krankenkassen alles. Also es ist, wir tun ihn unterstützen, aber für sein Leben selber muss er jetzt einfach selber schauen.
Oder? Ja, also im Prinzip eben, wenn er volljährig ist und die Lehre abgebrochen hat, dann endet grundsätzlich ihre Unterhaltspflicht. Sie blüht allenfalls später wieder auf, wenn er die Ausbildung noch wieder aufnehmen würde. Mhm. Aber eben, wenn er also jetzt die Lehre abgebrochen hat, dann müssen sie nicht mehr zahlen und dann muss er selber für sich schauen. Also er muss entweder einen Job suchen oder eben dann aufs Sozialamt gehen. Und die andere Folge ist dann, dass das Sozialamt die Verwandtenunterstützungspflicht prüft.
Auch wenn er schon also volljährig ist. Er ist jetzt das Jahr wieder 24.
Ja, eben. Wenn er volljährig ist, dann, wenn er die Lehre abgebrochen hat, sind sie nicht mehr unterhaltspflichtig. Mhm. Der Sohn muss für sich selber schauen. Ja. Er muss entweder arbeiten gehen oder sich sonst beim Sozialamt anmelden.
Ja, das gut. Hat er jetzt gemacht und jetzt will das Sozialamt mit ihm oder respektive mit den Eltern und ihm reden.
Gut, besten Dank, Frau Lederach, und alles Gute bei dieser Situation. Merci, haben Sie angerufen. Ja. Wir gehen weiter, der Herr Künzler als nächstes in der Reihe. Stimmt das? Herr Künzler, ja, guten Morgen.
Grüezi.
Ihre Frage an Cornelia Döbeli.
Ich bin geschieden, habe Unterhalt zu zahlen und meine Tochter macht jetzt das erste Mal ein Praktikum. Und man sagt auch, bis die erste Ausbildung fertig ist, also nach dem Praktikum kann sie ja Lehre machen. Wenn sie die Lehre gemacht hat, wäre dann eigentlich die Unterstützung von meiner Seite fertig. Nur mal angenommen, sie würde jetzt das Praktikum machen und würde dann sagen, gut, ich mache doch keine Lehre mehr, weil ich ja dann weniger Lohn habe. Dann eigentlich ins Erwerbsleben zurückgeht. Und auch erst vielleicht in 4-5 Jahren merkst, ja, sollte ich doch eine Lehre machen, lebt das dann wieder auf.
Ja, also man muss natürlich immer im konkreten Einzelfall anschauen. Also eben, wenn Sie mit der Tochter jetzt abgemacht haben, Schule machen, nachher jetzt das Praktikum und die Lehre, dann nachher geht Ihre Unterhaltspflicht bis die Lehre, die Sie abgesprochen haben mit der Tochter, eben abgeschlossen ist. Und ja. Praktikum, die ändern, also während dem Praktikum, da sind Sie ganz normal unterhaltspflichtig. Allenfalls kann man den Praktikumslohn natürlich berücksichtigen. Also das Kind aus dem Praktikumslohn auch etwas muss an Unterhalt beitragen.
Okay.
Und ja, wenn das Kind dann nach dem Praktikum halt findet, ja, ich will die Lehre gar nicht machen, ich kann mit meinem Praktikumslohn leben, ja. Dann nachher, wenn sie kann leben mit dem Praktikumslohn, dann ist klar, dann müssen sie nachher auch nicht mehr zahlen. Und ich denke, nachher kommt es halt darauf an, wie lange das es auch geht, bis sie, also ja, wenn sie dann 10 Jahre geschafft hat, fragt sich dann, ob sie dann in dem Alter nochmal unterhaltspflichtig wären, wenn sie dann doch noch eine Ausbildung machen wollen. Also, ja. Das müssen wir dann wahrscheinlich schon im konkreten Einzelfall anschauen, ob das noch zumutbar ist, ja.
Okay. Ja, das ist mir mehr, oder, wenn sie jetzt nachher sagt, ja gut, nach dem Praktikum, ich arbeite jetzt weiter, der Lohn gefällt mir besser als von einem Lehrer.
Ja,
also. Kurzfristige Gedanken. Dann,
wenn sie natürlich, ja. Also ich denke, das ist ja nur möglich, wenn sie aus dem Praktikumslohn, also wenn der so hoch ist, dass sie ja könnte leben, sonst würde sie ja kaum sagen, ja, genau. Ja, ich höre jetzt auf, also ich mache jetzt die Lehre nicht mehr. Und wenn der Praktikumslohn natürlich so hoch ist, dass sie gut kann leben von dem, dann müssen sie auch nicht mehr Unterhalt zahlen. Also dann ist sie ja zumutbar, aus ihrem eigenen Einkommen den Lebensunterhalt selber zu finanzieren.
Sehr gut.
Herr Künzler, Dankeschön und danke, einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Wir merken es nur schon an diesen zwei Telefonen, die wir jetzt reingenommen haben. Das sind meistens riesige Geschichten dahinter und es sind sehr viele Fragen. Und darum verweise ich Sie jetzt ans Espresso-Hörertelefon. Cornelia Döbeli vom Beobachter-Ratgeber-Team, sie bleibt noch bei uns im Haus bis um 9:30 Uhr und sie geht jetzt ans Espresso-Hörertelefon. Sie müssten jetzt, wenn Sie eine Frage haben zum Unterhalt von Ihrem Kind und zum Zahlen bei der Ausbildung, Espresso Hörtelefonnummern anwählen. Das ist 0848 434 434. 0848 434 434. Cornelia Döbeli verschiebt sich jetzt quasi an das Telefon. Besten Dank für Ihren Besuch hier in der Sendung, Frau Döbeli.
Espresso.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.